Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns gerufen hast in deinen Nachfolger und in deinen Dienst, so wie wir es gerade gesungen haben. Und uns ist es ein Anliegen, auf dein Wort zu hören. Wir bitten dich jetzt für die Predigt, dass du uns offene Herzen schenkst für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Wie soll ein guter Christ leben? Die Frage stellt sich mancher Christ und je nach Prägung sieht das ganz unterschiedlich aus. Da haben verschiedene Christen unterschiedliche Vorstellungen, wie ein guter Christ leben soll. Und nicht jede Prägung und nicht jede Vorstellung, wie ein guter Christ leben soll, kommt auch aus der Bibel. Manches kommt auch aus der Tradition oder aus dem Elternhaus. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleines Kind war, da hieß es, als guter Christ geht man nicht mit Jeans in den Gottesdienst. Jeans, das sind Arbeitshosen und das geht natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nichts von Jeans in der Bibel gelesen. Also für uns heute ist entscheidend, dass wir hören, was sagt die Heilige Schrift? Und die sagt natürlich viel. Wir wollen uns gemeinsam einen Abschnitt anschauen. Und der steht in Lukas 6, die Verse 37 bis 42. Da gibt der Herr Jesus seinen Jüngern einige Hinweise im Hinblick auf die Nachfolge. Lukas 6, die Verse 37 bis 42. Da sagt Jesus: Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, halt, ich will dir den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Wenn man diese Verse liest, da bekommt man den Eindruck, wir als Christen, wir müssen immer auf der Hut sein. Wir müssen aufpassen, dass wir ja keine richtenden Gedanken über andere Leute haben, weil sonst müssen wir Angst haben, selber gerichtet zu werden. Oder wir müssen uns ständig die Frage stellen: Bin ich großzügig genug gewesen? Oh, die Kollekte ist jetzt schon durch, jetzt kann man nicht mehr großzügiger sein. Sonst muss man wie den Eindruck haben, Gott wird mit mir auch knauslig sein. Und beim Bild mit dem Splitter und dem Balken im Auge, da können wir auch den Eindruck haben, ich habe ja selbst meine Ecken und Kanten, eigentlich kann ich ja gar nichts groß tun, weil ich habe meine Eigenfehler. Und das kann uns dann als Gläubige wie in eine geistliche Inaktivität treiben, weil wir denken, erst wenn ich ja vollkommen bin, erst dann kann ich irgendwas machen und ich bin ja nicht vollkommen. Wenn bei uns solche Gedanken aufkommen, beim Lesen oder beim Hören von diesem Text, dann machen wir wahrscheinlich einen Fehler, den Fehler, dass wir das Große und Ganze aus dem Blick verlieren. Was ist denn das Große und Ganze? Ja, dazu muss man den Zusammenhang ein bisschen lesen. Dieser Text, der ist ja eingebettet in eine ganze Rede, wo Jesus gehalten hat. Und am Anfang von dieser Rede, in Vers 20, da tut Jesus seine Jünger charakterisieren, zu denen er redet. In Vers 20, da charakterisiert er seine Jünger so: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Ich will jetzt nicht groß auf das Armsein eingehen, nur ein paar wenige Worte dazu. Gemeint ist hier das geistlich Armsein. Ich komme als Bettler zu Gott, ich komme zu Gott und sage, ich habe nichts vor dir vorzuweisen, ich bin ein armer Sünder, sei mir Sünder gnädig, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Und wer erkannt hat, dass er Gottes Gnade braucht, der ist arm von Gott. Und derjenige, der zu Gott kommt und sagt, ich brauche einen Retter, dem schenkt Gott was? Das Reich Gottes ist euer. Der bekommt Anteil an der Königsherrschaft Gottes. Er wird ein Kind Gottes. Er gehört zum Höchsten aller Könige. Und er darf Jesus Christus nun als Herrn und Heiland, als seinen König kennen. Der darf sagen, ich gehöre dem König aller Könige. Ich bin ein Königskind, weil ich Jesus als meinen Retter und meinen Herrn angenommen habe, weil ich Jesus als meinen König kenne. Und jetzt gehört zum großen Ganzen auch, dass derjenige, der Anteil hat am Königreich Gottes, ein Nachfolger von Jesus ist. Und die Nachfolger werden in Vers 40 folgendermaßen beschrieben. Da sagt Jesus: Der Jünger ist nicht über seinem Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Jesus malt uns als Gläubige vor Augen, als Königskinder Gottes sind wir Nachfolger von Jesus. Und jetzt haben wir ein großes Ziel, nämlich gleich sein wie unser Meister. Sprich, Jesus immer ähnlicher werden. Das ist unser großes Ziel. Und wenn man das jetzt im Blick hat, dann können wir drei Sachen festhalten, was das Entscheidende ist, dass wir als gute Christen leben können. Erstens, dass wir erkannt haben, ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen und dass wir Jesus als unseren Retter aufgenommen haben. Zweitens, dass wir Jesus als unseren König anerkennen und unter der Königsherrschaft Gottes leben. Und drittens, uns als Gläubigen ist es ein Anliegen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das ist das Entscheidende, dass wir als gute Christen leben können. Und ich hoffe, wir alle haben dieses Anliegen, so als Jesus-Jünger, als Jünger des Meisters zu leben. Und dieses große Ganze wollen wir wie im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt uns vertieft mit unserem Predigttext beschäftigen. Jesus sagt ja hier: Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Und wenn wir jetzt das große Ganze im Blick haben, dann bekommen diese Worte für uns eine neue Bedeutung, weil wir schauen diese Worte jetzt an aus der Perspektive, wie ist Jesus, unser Meister, mit dem Richten umgegangen. Und da gibt es einen ganz interessanten Bibelvers, der steht in Johannes 12, Vers 47. Da sagt Jesus: Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich sie rette. Und achtet mal, richtet nicht, damit ihr selbst nicht gerichtet werden. Wenn wir das jetzt aus der Perspektive anschauen, wie Jesus gelebt hat, wie er in die Welt gekommen ist, und wenn diese Perspektive uns prägt, dann bekommen wir eine ganz andere Blickrichtung. Wir schauen schon in die Welt, wie viel da schlimm und chaotisch und nicht gut ist. Wir sehen die Sünde, wir sehen die Bosheit, wir sehen die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Aber wir blicken jetzt nicht auf die Welt mit einem richtenden Blick. Oh, solche Leute, die müssen einfach, denen muss man mal sagen, was los ist, und die gehören ins Gefängnis oder sonst erschossen oder keine Ahnung was. Das Böse, das muss ausgerottet werden. Jawohl, das Böse muss ausgerottet werden, und Jesus kommt eines Tages wieder, auch um dem Bösen ein Ende zu machen. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit des Gerichts. Jetzt ist noch Gnadenzeit, jetzt ist noch Rettungszeit. Und wenn wir das Böse, das Sündhafte in dieser Welt sehen, die Ungerechtigkeit, und das mit dem Blick Jesu anschauen, da schauen wir die Welt mit einer Retterliebe an. Wir schauen die verlorene Welt mit der Retterliebe Gottes an. Es gibt wirklich viele Situationen in unserer Welt und auch ganz in unserem persönlichen Umfeld, wo wir verurteilend denken und richtend denken können über die Politik. Wir können über die Politik und die Gesellschaft herziehen und sagen, was da alles nicht gut ist, der Wertezerfall und wieder falsche Entscheidungen getroffen werden. In der Kindererziehung, da kann man als Eltern drüber klagen, wie die Kinder manchmal unartig sind und sich anders verhalten können, und die Kinder können sich manchmal über die Eltern beklagen, wie ungerecht sie behandelt werden, weil man hat ja gar nicht das verbockt, das war der Bruder oder die Schwester und so weiter. Und wir können uns beklagen am Arbeitsplatz oder auch im Gemeindeleben gibt es Dinge, wo wir uns beklagen können, vielleicht auch zu Recht, und da können wir dann richtend und verurteilend über andere denken. Doch genau in solchen Situationen wollen wir als Jünger Jesu uns unseren Meister als Vorbild nehmen. Nicht die verurteilende, richtende Haltung haben, diesen Blick haben, sondern den Blick mit der Retterliebe Gottes. Wie können wir in diesen Situationen, wo es uns innerlich gusselt, da richten zu müssen und so, wie können wir da die Retterliebe Gottes sichtbar machen? In der Politik, in der Gesellschaft, wenn wir da sehen, was alles schief läuft, da wollen wir doch ins Gebet gehen und für unsere Obrigkeit beten und für unsere Gesellschaft beten und bitten: Herr Jesus, hilf du mir, Salz und Licht in der Welt zu sein. Oder wenn es zu Hause mit den Kindern schwierig ist oder mit den Eltern oder mit wem auch immer, vielleicht sogar auch mit dem Ehepartner, da wollen wir doch ins Gebet gehen und bitten nicht: Herr Jesus, hilf du mir, dass ich mein Recht durchboxen kann, sondern: Herr Jesus, bitte hilf du mir zu erkennen, wo ich mich vielleicht entschuldigen muss, wo ich sagen muss, es tut mir leid, hilf du mir zu erkennen, was der andere braucht, hilf du mir zu erkennen, wie ich deine Liebe in der Familie sichtbar machen kann. Und auch wenn wir sonst in herausfordernden Situationen sind, sei es in der Nachbarschaft oder in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, da wollen wir nicht eine verurteilende Gesinnung haben über die anderen, wo eben halt auch ihre Macken haben, sondern da wollen wir eine rettende Gesinnung haben. Die Gesinnung, wie möchte Gott mich an dieser Stelle zum Segen, zur Hilfe für meinen Nächsten gebrauchen. Ja, Jesus hatte die Retterliebe. Wir wollen sie auch haben. Und Jesus hat uns diese Retterliebe perfekt vorgelebt. Und wir wissen, diese Retterliebe von Jesus, die hat ihn einiges gekostet. Die hat ihn es gekostet, einmal die himmlische Herrlichkeit zu verlassen. Wenn wir uns vorstellen, wie wunderbar das bei Gott im Himmel ist, und Jesus war bereit, den Ort, wo es kein Leid, kein Schmerz, wo alles gut ist, zu verlassen und in diese Welt zu kommen, die von Sünde beladen ist, wo Ungerechtigkeit herrscht, das ist enorm. Und Jesus ist zu noch mehr bereit gewesen. Am Kreuz, da hat er unsere Sünde, die Sünde der Welt getragen. Er hat uns erlöst, nicht durch vergängliches Silber oder vergängliches Gold, sondern durch sein eigenes kostbares Blut. Ja, wenn wir sehen, wie ist Jesus mit seinem Eigentum umgegangen? Seine himmlische Herrlichkeit, die hat er verlassen. Sein Leben, das hat er hingegeben. Er hat es sich was kosten lassen, die Retterliebe zu leben. Da können auch wir uns fragen, und wie gehen wir mit unserem Eigentum um? Mit dem, was wir sind und dem, was wir haben, mit unseren Kräften, mit unseren Nerven, aber auch mit unseren materiellen Dingen. Setzen wir das ein zur Rettung, zugunsten, zum Segen für andere? Das ist die Gesinnung, die Jesus hatte. Und wenn wir jetzt unseren Predigttext anschauen, da gibt es auch eine Erläuterung. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr andere zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Jesus will uns also genau seine Gesinnung einpflanzen. Nicht ich, sondern der andere. Und ich will das, was von mir ist, zum Gunsten für den anderen einsetzen. Und bei Jesus, da haben wir gesehen, er hat sich selbst hingegeben. Mit was für einem Ziel? Um uns zu retten. Und das ist für Jesus ja die größte Freude, dass wir jetzt zu ihm, zu seinem Königreich gehören können. Und letztendlich ist auch für Jesus dein großer Segen rausgekommen, dadurch, dass er sich hingegeben hat, weil er sich so ein Eigentumsvolk wie erkauft hat. Und genauso ist es auch bei uns, wenn wir hingeben, dann geben wir nicht hin, einfach weil wir es hingeben müssen, weil ein guter Christ es machen muss, sondern da geben wir hin mit einem großen Ziel, dass Segen daraus entsteht. Und der größte Segen, den wir erleben, ist natürlich, dass wir eines Tages in der himmlischen Herrlichkeit dafür belohnt werden. Aber auch, dass andere Menschen gerettet werden. Und jetzt, wenn wir das tun, wenn wir uns hingeben, Jesus, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, da haben wir nicht nur die Verheißung von dem Lohn in der Ewigkeit, sondern an einer Stelle in Lukas 18, die Verse 28 bis 30, da hat Jesus seinen Jüngern noch was gesagt. Der Petrus, da hat Jesus nämlich folgendermaßen etwas gesagt. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Wo wir unser Leben hingeben für Jesus, weil er unser König ist, da werden wir erfahren, nicht nur, dass wir in der Ewigkeit dafür belohnt werden, sondern wir werden auch in dieser Zeit den Segen von der göttlichen Fürsorge erleben. Und er ist größer wie das, wo wir für uns selber nur sorgen können. Also Das ist das Schöne in der Nachfolge von Jesus. Wir müssen dann nicht denken, ich muss für mich selber sorgen, sonst komme ich zu kurz, sondern wir können großzügig sein und unser Leben hingeben für andere. Wir können unser Leben investieren in das Reich Gottes und dürfen dann vertrauen, und Gott wird für mich sorgen. Und das ist besser, wie ich für mich selber sorgen kann. Was sagt Jesus nun weiter in unserem Textabschnitt von heute? Da lesen wir im Vers 39 von den Blindenführern. Und in den Versen 41 und 42, da sagt Jesus seinen Zuhörern das Bild vom Splitter und vom Balken im Auge und nennt seine Zuhörer sogar du Heuchler. Und jetzt können wir fragen, sind wir als Jünger Jesu Heuchler? Oder tut Jesus hier plötzlich seine Zuhörerschaft ändern und spricht zu anderen Leuten? Nun, ich denke nicht, dass Jesus seine Zuhörerschaft von jetzt auf nachher ändert, sondern er redet hier tatsächlich zu seinen Jüngern. Und wir fragen uns, warum konfrontiert Jesus jetzt seine Zuhörer mit dem Bild von den Blindenführern und mit dem Balken im Auge? Macht das Jesus, dass er selber besser dasteht? Schau, wenn die anderen so schlecht sind, dann glänze ich umso mehr. Nee, mit der Absicht hat Jesus das ganz sicher nicht gemacht. Das machen manche Menschen, die tun andere verleumden und so, dass sie besser dastehen. Aber Jesus hat sowas ganz sicher nicht nötig gehabt. Der Grund, warum er Jesus das tut, ist, weil wir als Jünger Jesu eben noch nicht vollendet sind. Wir machen Fehler. Es passiert in unserem Leben als Nachfolger von Jesus, als Meisterjünger, dass wir eben noch nicht meisterlich sind, sondern wir sind mehr Jünger wie Meister. Und dann passiert es, dass wir eben doch um uns selbst kreisen und denken, Hauptsache ich habe genug. Und es passiert uns, dass wir manchmal wie blind sind für die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, und wir mehr uns Gedanken machen, was will ich alles erreichen in meinem Leben, und weniger uns die Frage stellen, und was will Gott für mich im Leben? Und dann sind wir eben wie blinde Blindenführer. Dann haben wir manchmal wie einen Balken im Augen. Und wenn das auf uns, wenn das auf dich ganz persönlich zutrifft und du merkst, das ist bei mir jetzt der Fall und ich bin von Jesus jetzt wie konfrontiert, hey, da hast du ja einen Balken im Auge, hey, da bist du ja wie blind, dann macht das Jesus nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern da macht das Jesus, dass du das erkennen kannst, dass du deine Schuld erkennen kannst und dass du zu ihm kommen kannst, der für deine Schuld gestorben bist und da du ein gereinigtes Gewissen bekommen kannst. Du kannst dich nicht selber als Blinde sehend machen. Kein Blinder kann sich selbst wieder sehend machen. Dazu ist er auf einen Arzt angewiesen, wenn der Arzt denn weiß genau wie. Und manchmal können Ärzte ein bisschen helfen, manchmal können Ärzte nicht helfen, aber wer ganz sicher helfen kann, ist Jesus. Und wo wir eben so einen blinden Fleck haben, da dürfen wir im Gebet zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, vergib du mir meine Schuld. Und dann haben wir das Versprechen, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir dürfen zu Jesus nicht nur kommen und ihm bitten, Herr Jesus, vergib du mir meine Schuld, sondern wir dürfen ihn gleichzeitig auch bitten, und mach du mich sehend. Mach du mich sehend, dass ich sehe, welche Werke du für mich vorbereitet hast. Dass ich sehe, was möchtest du von mir? Dass ich sehe, wie möchtest du mich zum Segen hier in dieser Welt gebrauchen? Sei es für meine Glaubensgeschwister, sei es für Menschen, die dich noch nicht kennen. Und dann Wenn Jesus uns sehend gemacht hat und uns solche Werke aufgezeigt hat, in denen wir wandeln sollen, da wollen wir diese Werke auch vollbringen. Achten wir drauf. Jesus sagt nicht, komm zu mir, ich will dir den Balken aus deinem Auge ziehen und dann fertig und jetzt siehst du halt wieder, sondern und dann sollst du eben auch den Splitter vom Auge deines Bruders herausziehen. Also Gott gibt uns auch eine Aufgabe und dann wollen wir ihm zum Dienst bereitstehen und uns brauchen lassen für unsere Glaubensgeschwister, aber auch für die Menschen, die ihn noch nicht kennen, dass wir für sie Zeichen der Liebe Gottes werden können. Ja, als Jünger unseres Meisters wollen wir das Ziel haben, Jesus immer ähnlicher zu werden und wollen so als gute Christen leben. Zunächst einmal, dass wir Jesus als unseren Retter im Leben haben, als arme Menschen, die die Gnade Gottes nötig haben. Da wollen wir Jesus danken für seine Erlösung. Aber dann dürfen wir Jesus auch als unseren König kennen und wollen ihm zum Dienst bereitstehen. Und dann ist es uns ein Anliegen, Jesus zur Verfügung stehen. Wir wollen Blick haben für die Welt, in der wir leben, nicht in verurteilender Weise, sondern in rettender Weise, dass wir sagen, und ich will die verlorene Welt mit der Retterliebe Gottes anschauen. Wir wollen in der Welt leben, nicht so, dass wir das Beste für uns aus der Welt herausholen, sondern so, dass wir uns fragen, und wie möchte Gott mich zum Segen in der Welt setzen? Und wo wir das erkannt haben, da wollen wir nicht nur um diese Tatsache wissen, sondern uns auch als Werkzeuge Gottes gebrauchen lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du dein Leben gegeben hast, dass du die himmlische Herrlichkeit verlassen hast, dass wir das Leben haben können. Du hast dich nicht geschont. Und nun dürfen wir so gesegnet sein. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Danke, dass wir unter deiner Herrschaft leben dürfen. Danke, dass du uns gerufen hast in deine Nachfolge. Und wir bitten dich, dass du uns als deine Werkzeuge in dieser Welt brauchst und dass wir als deine Jünger dir immer ähnlicher werden dürfen. Danke, dass wir das nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen müssen, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns immer wieder verändert. Und wir wollen dir, Herr Jesus, Raum geben, dass du uns mehr und mehr in dein Bild verändern kannst. Amen.